Wir können mal zusammen Psalm 27 aufschlagen, Vers 8. Psalm 27, Vers 8. Der Psalmist schreibt dort: Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Herr, wir danken dir, dass solche Wahrheiten in deinem Wort stehen. Dass es ein Aufruf von dir ist, dass wir dein Angesicht suchen sollen. Und wir wollen wie der Psalmist beten, Herr, dass wir dein Angesicht suchen wollen. Schaffe in uns die Bereitschaft, in unserem Herzen diese Bereitschaft, dich kennenlernen zu wollen. Nicht mit unserem Kopf, auch nicht allein mit unseren Erfahrungen, sondern mit einem tiefen inneren Wissen darüber, wer du bist, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns frei zu machen von den Vorstellungen, die wir über dich haben, die sich auch über Jahre angesammelt haben und auch, ja, wo da auch Lügen sind, dass du das aufdeckst und dass wir mit einer Leidenschaft von diesem Gottesdienst gehen, mit einer Leidenschaft, dich suchen zu wollen, dich kennenlernen zu wollen, wie du bist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Thema, über was ich heute predigen will, steht ja schon vorne. Gott erkennen oder Gott kennen. Ich habe vor 3 Wochen die erste Predigt dazu gehalten, die etwas spontan war, und möchte heute nochmal ein bisschen das systematischer machen. Will ich euch nochmal ganz kurz mit reinnehmen in die letzte Predigt, wenn ihr nicht da wart, ihr könnt die anhören bei YouTube, empfehle ich. Ich glaube, die heißt Ruhen in Gott. Und ich habe euch da ein bisschen Einblick gegeben in mein Leben und was Gott getan hat die letzten Jahre, die letzten Monate, und dass ich erkannt habe, dass es wichtiger ist, Gott zu kennen, sein Wesen zu kennen, seinen Charakter zu kennen, dass es wichtiger ist, als seine Wege zu kennen. Denn Felix hat ein anderes Leben mit Gott als ich, Roche hat ein anderes Leben mit Gott als ich, aber es ist derselbe Gott, der unser Leben in den Händen hält und der unser Leben lenkt und leitet. Und deswegen sind die Wege nicht zuallererst das Ausschlaggebende, um zu erkennen, wie Gott ist. Häufig bleiben wir wissen wir nicht genau, warum das und das jetzt passiert, warum passiert jetzt Corona und so weiter, solche Themen. Und wir haben keine hundertprozentige Antwort. Aber über das Wesen Gottes können wir definitive Aussagen treffen, weil es uns die Bibel offenbart. Und Gott gibt uns auch Einblicke in seine Wege, das will ich gar nicht kleinreden, und das glaube ich auch, ich habe es selber auch erlebt, aber in seinem Wesen Ruhe zu finden, darum geht's. In seinen Wegen, in dem, was mir passiert, finde ich häufig nicht Ruhe. Aber wenn ich weiß, wer diese Wege leitet und lenkt, komme ich zur Ruhe. Und ich hatte ein Zitat gebracht von Oswald Chambers, was mich in diesem Zusammenhang sehr berührt hat. Ein Missionar aus dem 19., 20. Jahrhundert. Mir ist egal, was Gott tut, für mich zählt nur, wer Gott ist. Eine sehr steile Aussage, aber gut, um diesen Sachzusammenhang nochmal vor Augen zu malen. Es geht darum, wer Gott ist. Und Gott zu erkennen, das ist das Thema. Und ich glaube, dieses Gott zu erkennen ist die tröstendste Erfahrung, die ein Mensch in seinem Leben machen kann. Die erbauendste Erfahrung, aber auch die demütigendste Erfahrung für dich. Dich im Kontrast zu Gott zu sehen. Und heute möchte ich eben nochmal diese Wichtigkeit der Gotteserkenntnis betonen. Und in den nachfolgenden Predigten werden wir uns dann mal einzelne Eigenschaften Gottes näher betrachten. Das sind sehr viele. Leute streiten sich darüber, wenn man die Bibel liest. Manche kommen auf 50 Eigenschaften, manche auf 40. Es sind wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Und wir werden uns einen Teil davon anschauen. Und mir ist klar, wenn ich jetzt über Gott erkennen predige, dass ihr nicht hinausgehen werdet und jetzt weiß ich, wie Gott ist. So, das funktioniert nicht. So, das Ziel dieser Predigtreihe ist es, euch etwas mitzugeben auf den Weg mit Gott, dass ihr zu Hause, dort wo ihr seid, Gott sucht. Denn das kann ich euch nicht abnehmen. Das kann David euch nicht abnehmen oder wer auch immer hier vorne steht und predigt oder euer Hauskreisleiter. Sondern dafür seid ihr verantwortlich, Gott zu suchen in eurem Alltag. Und deswegen habe ich auch eine Folie gemacht, einfach weil es doch auch natürlich beim Thema Gott viel zu sagen gibt. Und wenn ich Sachen halt überspringe oder nicht so tief drauf eingehe, ich werde auch nicht jede Bibelstelle zitieren können, dass ihr einfach mitschreiben könnt. Und mein Ziel ist es wirklich, oder mein Wunsch, dass ihr das mitnehmen nach Hause und selber darin lest in dem Wort Gottes und es Gott vor Augen haltet und mit ihm in diese Beziehung kommt. Und wenn ich euch gleich die Gliederung zeige, da können wir gleich mal die nächste Folie machen. Ich habe das in 3 W-Fragen unterteilt. Erstens, warum ist es wichtig, Gott zu erkennen? Zweitens, was bedeutet es, Gott zu erkennen? Und drittens, wie kann ich Gott erkennen? Das Praktische, was ihr immer hören wollt, wo ich dann am Ende noch, ich denke, der erste Teil wird am meisten Zeit einnehmen. Aber und ich werde das dann nochmal so ein paar Punkte unterteilen. Das bedeutet nicht, dass, wenn ich einen zuerst nenne, dass der wichtiger ist als der andere. Nur, dass ihr nicht denkt, dass ich hier irgendwelche Gewichtungen lege. Aber irgendwie muss man es ja gliedern. Wie ich schon gesagt habe am Anfang, die Wege Gottes sind unterschiedlich mit uns allen, auch wenn wir in der Bibel lesen. Er hat unterschiedliche Wege mit unterschiedlichen Jüngern gehabt. Ich weiß noch, am Ende vom Johannesevangelium sagt er dann, glaube ich, Petrus gegenüber Johannes, aber was ist mit dem, was passiert mit dem? Und sagt Jesus, das geht dich nichts an. So, Gott hat andere Wege mit dir und mit mir, aber sein Charakter ist derselbe von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Und wenn ich Gott erkenne, kann ich in jeder Lebenslage Ruhe und Frieden finden. Und ich will euch nochmal ganz kurz in meine Geschichte reinnehmen. Ich habe das letzte Mal schon was erzählt, nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich selbst bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe das Landeskirchenprogramm dann mitgenommen, die Kindertaufe und die Konfirmation. Und im Nachgang bin ich dankbar für die christliche Erziehung. Zur Taufe habe ich eine andere Auffassung, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Und damals aber, als ich diese Erziehung genossen habe und als ich da in diesen ganzen Dingen, Kirchen dabei war, hat mich das alles null interessiert. Also man hat es einfach nur gemacht, weil es dazugehört hat. Ich war wahrscheinlich mit einer der rebelligsten Konfirmanden in der damaligen Zeit und kann mich noch erinnern, dass der Pfarrer eines Tages Wut in Brand in unserer Wohnung kam. Ich habe aber gerade Konferenz 2. Bundesliga geguckt und habe ihn gar nicht richtig wahrgenommen. Das war eine sehr skurrile Situation und er hat sich aufgeregt, dass ich nicht zur Konfirmandenprüfung gekommen bin, weil ich woanders war. Naja, heutzutage würde ich mich freuen, den Katechismus zu lernen und Zeit dafür zu haben. Damals war es einfach nur ein Ballast und es hat mich wirklich nicht gejuckt. Und dann, es war zwar immer unterbewusst so ein Wissen da, ja, es gibt Gott und ich will nicht in die Hölle kommen, aber es war sehr egoistisch gedacht, sagen wir es mal so. Und bin dann nach Dresden gekommen, habe hier schöne nette Geschwister kennengelernt, bin in eine freie Gemeinde gekommen, nicht in die Netzwerkgemeinde, in eine andere Gemeinde und habe da so die ersten Erfahrungen auch gesammelt, habe angefangen auch Bibel mehr zu lesen und was es heißt zu beten, habe dann auch meine ersten Predigterfahrungen gemacht und trotz alledem war auch dieses Leben, dieses Glaubensleben noch sehr auf mich zentriert. So, was schlägt für mich raus und Gott hat nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe mich in vielen Dingen eingebracht, viel gemacht, habe versucht, vielleicht irgendwo darüber meinen Wert zu bekommen, aber ich habe es eigentlich nicht für Gott gemacht, sondern um eben da vielleicht einen Mangel in meinem Herzen zu erfüllen. Und dann kam die Ehe, ich habe geheiratet. Und habe, glaube ich, den ersten Zerbruch in meinem Leben erfahren, konnte das erste Mal erkennen, wie es eigentlich in meinem Herzen ausschaut und was es bedeutet, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass er mich geliebt hat, wo ich noch ein Sünder war. Und habe angefangen, mehr mich mit Gott zu beschäftigen, mehr Bibel zu lesen und hatte ein größeres Feuer für ihn, für das Evangelium bekommen. Und dann kam auch so eine Phase, wo ich einfach ganz viel Hunger nach Wundern hatte und nach Gaben und all diese tollen Dinge zu erleben und zu sehen. Und das ist auch überhaupt nicht verkehrt. Und trotz alledem war das noch immer sehr, dass ich etwas sehen wollte. Also ich wollte es nicht, dass Gott die Ehre bekommt, sondern es war noch sehr auf mich fixiert, dass ich einfach was Tolles sehe und irgendwie tolle Geschichten erzählen kann. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Und wie gesagt, prinzipiell ist das überhaupt nicht verkehrt, sich nach diesen Dingen auszustrecken. Und dann bin ich aber an einen Punkt gekommen, dass ich erkannt habe, ich drehe mich noch immer so sehr um mich. Ich will noch immer Dinge sehen und es geht mir noch immer nicht eigentlich am Ende um Gott. Und das ist es, worauf ich hinaus will, worum ich diese Predigtreihe halte. Ich hatte in dieser Zeit nie so einen inneren Frieden. Ich war immer getrieben, irgendwas tun zu müssen für Gott. Irgendwas sehen zu müssen, damit Gott doch wirklich real ist. Und dann kam so eine kleine Revolution in meinem Leben, dass ich mehr und mehr angefangen habe, die Schrift einfach zu lesen und zu schauen, was sagt die Schrift über Gott. Und ich bin dann auch einem Prediger begegnet, John Piper, der mich sehr geprägt hat, seine Lust, seine Freude in Gott zu finden und dass das unsere höchste Bestimmung ist, Gott als Person zu lieben, in ihm seine Freude zu finden, in ihm seine Erfüllung zu finden. Und das war der erste Moment in meinem Leben, als ich mich mehr und mehr mit dem Charakter Gottes beschäftigt habe, dass ich wirklich in einen Frieden kam. Weil ich gemerkt habe, es geht gar nicht so sehr um mich, sondern es geht um Gott. Und wenn ich ihn verherrliche, wenn ich seine Ehre suche, ist das auch die größte Freude auch für mein Leben. Das ist eine Win-Win-Situation. John Piper beschreibt das, wenn Gott wird am meisten in unserem Leben verherrlicht, wenn wir am meisten in ihm zufrieden sind. Und das waren schon so Sätze, die mich sehr ins Nachdenken gebracht haben und sehr angespornt haben, Gott mehr und mehr zu suchen und kennenzulernen. Und ein Vers hat mich ganz besonders geprägt und den möchte ich euch bitten, mit aufzuschlagen im ersten Buch Mose. Ich habe ihn schon öfters zitiert in meinen Predigten. Und vielleicht habt ihr solche Verse, die ihr hört, die euch vorher nie so wichtig erschienen oder ja irgendwie so überlesen wurden. Und auf einmal schlagen sie rein und du kannst sie nicht mehr vergessen. Und sie prägen dein Leben und geben dein Leben ein ganz neues Fundament. Und so ist es bei mir gewesen mit 1. Mose 15. Ich hatte ihn auch in der letzten Predigt zitiert, aber weil er zu meinem Leben jetzt einfach dazugehört, muss ich ihn nochmal erwähnen. 1. Mose 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Interessant, dass hier Offenbarung steht, denn genau das ist es, was Gottes Erkenntnis ist. Es ist nicht Wissen, es ist etwas, was Gott uns zeigt. Aber da komme ich dann gleich noch dazu. Und Gott sagt zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Dein sehr großer Lohn. Und Gott will auch dein und mein sehr großer Lohn sein. Und das hat mich einfach ins Nachdenken gebracht. Und man strebt nach so vielen Dingen im Leben und will Dinge bekommen und die lassen einen am Ende doch leer zurück und am Ende ist es Gott, der mein Lohn ist, der mich vollkommen erfüllen kann. Und ich kann das bestätigen, seit ich mich auf den Weg gemacht habe, Gott zu suchen, dass ich eine ganz andere Fülle habe im Herzen als davor. Im Zentrum des Universums steht Gott. Und deshalb muss er auch im Zentrum unserer Nachfolge stehen. Und wir können jetzt mal die nächste Folie anstrahlen, nämlich warum ist es wichtig, Gott zu erkennen? Ich habe es gerade schon gesagt, weil er unser großer Lohn ist und es ist wichtig, dass wir unseren Lohn kennen und tiefer graben nach den Schätzen, die Gott zu bieten hat für unser Leben. Es ist wichtig, Gott zu erkennen deshalb. Tozer, der A.W. Tozer, hat einmal gesagt, "What comes into in our minds when we think about God is the most important thing about us." Zu Deutsch, was in unsere Gedanken kommt, wenn wir gefragt werden oder wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste über unser Leben, was über unserem Leben steht, was wir über Gott denken. Ja, ein Atheist, der sagt, Gott gibt nicht, wird ganz anders dann losleben, weil für ihn das keine Rolle spielt. Für uns Christen, wir sind leider auch häufig verprägt von falschen Gottesbildern, durch falsche Erfahrungen, durch Gemeindeerfahrungen, durch Familien, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, Lehren und so weiter und so weiter. Und es ist aber so wichtig, dass wir den Gott der Bibel kennen. Denn von diesem Fundament aus handle ich, rede ich, denke ich. Es beeinflusst mein ganzes Wesen. Ja, als Christen sagen wir ja, Gott ist unser Leben. Und deswegen ist es enorm wichtig, wie dieser Gott ausschaut und dass wir das richtige Bild von diesem Gott haben. Und dabei geht es in der Erkenntnis Gottes. Und das ist auch das Problem, glaube ich, was wir Christen haben, wenn wir sündigen, wenn wir antriebslos sind zum Gebet und all diesen Dingen, wo wir sagen, eigentlich muss uns das doch Freude machen, so, weil Jesus hat uns doch gerettet, dass wir häufig dann drüber predigen, da nehme ich mich auch nicht aus, über die Früchte, also das sind alles Früchte, warum wir diese Dinge nicht tun, dass wir predigen, warum sollten wir zum Gebet gehen, warum ist es gut zu beten, warum sollten wir evangelisieren, warum ist es gut zu evangelisieren und all diese Dinge, aber das ist im Kern eigentlich darum geht, wer ist Gott? Weil daraus kommt meine Motivation. Wenn ich seine Herrlichkeit, seine Schönheit sehe, wie er wirklich ist, etwas in meinem Herzen geschieht, etwas aufgeht, dann werde ich ganz anders über Gebetstreffen denken. Dann werde ich ganz anders über Evangelisation denken und über einen heiligen Lebensstil. Weil es aus einer Beziehung heraus wächst mit meinem Schöpfer, mit meinem Erlöser. Zweitens, warum ist es noch wichtig? Ach so, das war jetzt erst Punkt 1. Kannst gleich den zweiten Punkt machen. Zweitens, warum ist es noch wichtig, Gott zu erkennen? Ich hatte den Vers am Anfang zitiert. Mein Herz hält dir dein Wort vor Augen. Sucht mein Angesicht, das sagt Gott. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. So, es ist Gottes Wille für unser Leben, dass wir ihn suchen. Und das ist das Wunderbare, wenn wir wissen, es ist sein Wille, dann wird er auch alles uns dazu geben, dass wir ihn finden. Dass wir in eine größere Gotteserkenntnis hineinkommen. Und das Interessante ist, in Jeremia 9, 22 und 23 sagt Gott, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er einzig hat und mich erkennt. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. So häufig zitieren wir die Verse, wir sollen uns rühmen unserer Schwachheit, wir sollen uns rühmen des Kreuzes Christi, was auch richtig ist. Und ich glaube, das ist die Grundlage dazu, dass wir in eine Gotteserkenntnis kommen. Dass wir das Kreuz sehen, dass wir unsere Schwachheiten sehen. Und dann werden wir zu einer Gotteserkenntnis kommen. Und dann können wir uns deshalb auch dieser Erkenntnis rühmen, weil es Gottes Werk ist in unserem Leben. Und weil es nicht unser eigener Verdienst ist, dass wir Gott erkennen. Drittens, warum ist es wichtig, Gott zu erkennen? Es ist deshalb wichtig, Gott zu erkennen, weil wir bewahrt bleiben vor Götzendienst. Wir haben es schon gesagt, was du über Gott denkst, bestimmt dein Handeln, bestimmt dein Denken, bestimmt dein Reden. Und wenn du ein falsches Gottesbild hast, läufst du einem Götzen nach und nicht dem Gott, der sich uns offenbart hat. Und Götzendienst bedeutet nicht, was man dann vielleicht vor Augen hat, irgendwelche Statuen mit Hörnern, die man anbetet, sondern Götzendienst bedeutet, dass man sich eigene Vorstellungen von Gott macht und dass man häufig, ohne es vielleicht zu merken, sein eigener Gott ist. Und ich erlebe das in den christlichen Kreisen und das trifft mich zutiefst, auch wenn ich Leute sehe, die früher so eifrig dem Herrn hinterhergegangen sind, die sagen, ja, so kann Gott das nicht gemeint haben in der Bibel, also das kann so nicht stimmen und so kann Gott nicht sein und das kann Gott nicht machen. Und alles wird Stück für Stück hinterfragt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und vielleicht kennst du diese Gedanken, dass du Dinge hinterfragst, die in der Bibel stehen, ob das jetzt wirklich so ist. Und wir machen das häufig, um uns anzupassen, den Menschen um uns herum, damit wir nicht zu sehr anstoßen. Im Alten Testament war es immer so, dass sich das Volk Israel den Göttern der umliegenden Völker angepasst hat, um irgendwie reinzupassen ins Raster. Und uns Christen, wir müssen davor aufpassen, denn wir sind eine Säule der Wahrheit, sagt uns die Schrift, dass wir diese Wahrheit, Jesus Christus und wie Gott ist, hochhalten. Denn die Welt wird nicht anziehen, wenn wir das Gleiche machen, wie sie macht, sondern die Welt wird anziehen, wenn wir Gott kennen, wenn die Menschen sehen in uns, dass es einen Gott gibt. Timothy Keller hat mal gesagt, wenn dein Gott, an den du glaubst, dir niemals Kontra gibt, niemals auch Wege hinterfragt, die du gehst, dann betest du wahrscheinlich nur eine perfektere Version von dir selbst an. Und unterbewusst geht das ganz schnell, dass man Dinge nicht so gerne mal überliest, weil sie einem widersprechen. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne das auf jeden Fall. Und häufig ist es die Angst, dass mir irgendwas genommen wird, dass ich irgendwie mein Leben verändern muss. Und das ist aber halt, das ist halt so menschlich gedacht, weil Gott will uns so viel mehr geben, als wir haben. Lasst uns mal Jeremia 2 aufschlagen. Verse 11 bis 13. Da sagt Gott selbst, hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde gegen mich begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Wenn wir Gott verlassen, wenn wir Gott nicht kennen, wie er ist, wenn uns das egal ist, wie er ist, werden wir uns einen eigenen Gott bauen. Und dieser Gott kann uns nicht erfüllen. Gott ist unsere einzige Lebensfreude. Er ist es, wie er sagt, das lebendige Wasser, die Quelle des lebendigen Wassers, die niemals aufhört zu sprudeln. Er lässt uns niemals leer zurück. Und wir müssen uns nichts vormachen. Wir werden alle vereinnahmt von dieser Welt, von Sünden, von Verlockungen, die uns schön erscheinen, und wir müssen ehrlich sein, Sünde ist etwas, was uns Freude macht, sonst würden wir es niemals tun. Es ist Quatsch zu sagen, ja, also Sünde ist etwas Schlimmes, aber wie wir Christen manchmal darüber reden, das kann man doch nie machen, aber im Inneren, in unserem Herzen, wenn wir ehrlich sind, ist es etwas, was uns anzieht, was uns anreizt, was wir tun wollen, weil wir uns davon Freude erhoffen. Und das ist das Problem, warum wir auch Gott nicht suchen, weil wir an anderen Zisternen graben, in anderen Zisternen unsere Freude finden wollen. Aber es ist allein Gott, der uns diese Freude geben kann und die Erkenntnis über sein Wesen. Kocher hat darüber gepredigt, dass vor dem Angesicht Gottes Freuden in Fülle sind. Sucht mein Angesicht. Vor meinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Psalm 16, Vers 11. Fülle bedeutet, das hört nicht auf, weil er die Quelle des lebendigen Wassers ist. So lasst uns aufhören, an diesen leeren Orten zu graben und unsere Erfüllung an diesen Plätzen zu suchen, die uns keine Erfüllung geben können. Nur Gott kann uns wahre Freude schenken. Ich möchte diesen Gedanken abschließen mit einem Zitat von C.S. Lewis, was mich immer wieder beeindruckt und in so einen Aha-Moment gibt, wenn ich es lese und was ich euch gerne mitgeben möchte, wie leicht wir Christen uns mit Sünde und Dreck zufrieden geben. Er sagt dort, bei den meisten modernen Menschen steckt die Vorstellung im Unterbewusstsein, es sei schlecht, sich etwas Gutes zu wünschen und auf den Genuss zu hoffen. Ja, ist ja in christlichen Kreisen auch häufig anzutreffen. Ich behaupte jedoch, dass sich diese Idee über Kant und die Stoiker, also die haben so gesagt, man darf jetzt mit Emotionen und das ist alles nicht so gut, ich bin jetzt kein Philosoph, das können andere besser erklären, dass sich diese Idee über Kant und die Stoiker eingeschlichen hat und nicht zum christlichen Glauben gehört. Wenn wir uns nämlich ansehen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird und wie atemberaubend der an den Evangelien verheißene Lohn ausfällt, sieht es doch ganz anders aus, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch die unendliche Freude angeboten wird. Gott. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Leonard Ravenhill hat immer gesagt, das Problem der Gemeinde ist, wir kennen Gott nicht. Und weil wir ihn nicht kennen, geben wir uns mit anderen Dingen zufrieden. Und weil wir gar nicht diesen Hunger haben, ihn kennenzulernen, ziehen wir es gar nicht in Erwägung, ihn zu suchen. Das Streben nach Gott ist vielen von uns abhanden gekommen. Und es ist so wichtig, ja, wir werden aufgefordert, dankbar zu sein für viele Dinge, aber an dem Punkt, Gott zu erkennen, dürfen wir eine Unzufriedenheit haben. Weil es endlos ist, Gott zu erkennen. Ich komme gleich an den Punkt, was es bedeutet, Gott zu erkennen. Der vierte Punkt noch, der vierte Punkt, Gott bringt das Streben nach Gott, die Gotteserkenntnis bringt uns ewiges Leben. Jesus sagt das in Johannes 17,3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So, das sind nur ein paar Punkte, warum es wichtig ist, Gott zu erkennen. Was bedeutet es nun aber, Gott zu erkennen? Zuallererst bedeutet es, dass wir zu einer Ruhe kommen. Unabhängig von den Umständen, die um uns herum, wie die Welt tobt, wie Corona tobt, wie keine Ahnung, was noch in der Welt los ist, dass wir eine Ruhe haben, einen Frieden haben, weil wir wissen, wer das Weltgeschehen in der Hand hält. Und weil wir wissen, dass dieser Gott, dass wir nicht nur diesen Gott kennen, sondern dass er uns auch erkannt hat. Und dass wir bis in alle Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ist ein erster Punkt, was es heißt, Gott zu bekennen. Du wirst es in deinem Leben merken, dass du einen Frieden hast, eine Ruhe hast, die du vorher nicht hattest, wo du getrieben warst von deinen eigenen Leistungen, wo du getrieben warst von den Umständen in deinem Leben. Stell dir immer die Frage, wenn alles in deinem Leben bergab geht, wenn dir deine Freunde genommen werden, deine Familie genommen werden, deine Arbeitsstelle, was bleibt am Ende? Am Ende bleibt nur einer, auch wenn du deinen letzten Herzschlag tust, bleibt nur einer bestehen und das ist Gott. Und dann wirst du, wenn du mit ihm gehst, dein ganzes Leben vor ihm verbringen. Also ist es doch hohl, wenn wir hier auf dieser Erde uns so viel Zeit verbringen mit so vielen Dingen, die nicht mit Gott zu tun haben, wenn wir eines Tages die ganze Zeit mit ihm Gemeinschaft haben werden. Diese Gemeinschaft geht hier los. Diese Vorfreude, ihn eines Tages zu sehen. Der zweite Punkt, was es bedeutet, Gott zu erkennen, ist, dass Gott im Zentrum meines Lebens steht und dass Entscheidungen, die ich treffe, zu seiner Ehre treffe. Dass ich wenn Sünde sich in meinem Leben auftut, nicht zuerst denke, oh, das könnte jetzt schlecht für mich sein, das könnte schlecht für andere sein, was wahr ist, aber dass ich denke, okay, dass ich in einer Liebesbeziehung mit Gott bin und denke, okay, was macht das mit meiner Beziehung? Wie ist das für Gott, wenn ich mich für etwas anderes entscheide als für ihn? Drittens, Gott, was es bedeutet, Gott zu erkennen. Ich lebe im Gehorsam. Ganz einfach. Ich will die Dinge tun, die er mir sagt. Und das geschieht nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern aus einer Freude heraus, die ich in Gott gefunden habe und zu wissen, dass alles, was er sagt, gut ist. Und wir sind häufig noch in diesem, oh, ich muss das jetzt machen und ich muss das tun, was auch, diese Zeiten sind auch notwendig, auch wenn unser ganzes Leben nur daraus besteht, dass wir immer nur in dieser Pflicht und keine Freude dabei haben, das will Gott nicht. Er sagt in Hosea 6,6, dass er keine Brandopfer will, sondern vielmehr Gottes Erkenntnis. Punkt 4. Ein ganz wichtiger Punkt. Er hat es vor uns schon kurz angerissen. Gott zu erkennen ist wesentlich mehr als Kopfwissen. Da sind viele Christen in der Gefahr zu denken, wenn sie genug wissen, wenn sie alles wissen, was in der Bibel über Gott steht, kennen sie ihn. Aber das ist eine Lüge. Ich kann alles über Gott wissen, was in der Schrift steht. Jede einzelne Bibelstelle, die runter zitieren, kann ich nicht, leider. Aber ich könnte es, und es gibt Leute, die können das bestimmt. Und trotzdem können sie Gott nicht kennen. Wissen allein bringt keine Erkenntnis Gottes. Gott zu erkennen ist nicht weniger als Wissen. Wir brauchen Wissen, das ist eine Grundlage. Paulus sagt in Römer 10, wie sollen sie glauben, wenn ihr sie nicht sagt? Das ist überhaupt keine Frage, aber es ist viel, viel mehr als Wissen. Ja, du kannst mal in Länder gehen, wo Menschen einen Teil der Bibel haben. Vielleicht das Markus-Evangelium. Diese Menschen leben hingegebener und haben eine tiefere Gotteserkenntnis als wir, die wir alles haben. Ich habe letztes Mal irgendwo eine Statistik gelesen, dass ich glaube in Deutschland nur 13% der Christen jemals überhaupt die Bibel gelesen haben, also ganz. Und das ist halt erschreckend und das zeigt aber unseren Zustand, dass wir so sehr auf uns bedacht sind und nicht auf Gott und ihn kennenzulernen und seine Ehre. Deswegen alleine das Wissen um das, was in der Bibel steht. Jeder Christ, der nur ein Evangelium ist, würde sagen, gib mir das Ganze, ich will die ganze Bibel kennen. Aber sie haben das häufig nicht, diese Möglichkeiten durch diese Verfolgung. Und trotzdem, wenn du diesen Menschen begegnest, haben sie ein anderes Brennen für unseren Herrn. Obwohl sie offensichtlich weniger wissen als wir. Wenn wir theologische Erkenntnis, Wissen um des Wissens willen nur uns aneignen, damit wir mehr wissen, damit wir Recht haben, dann wird es sehr gefährlich für uns alle. Davor warnt uns auch Paulus, indem er sagt, dass Erkenntnis, also Wissen aufbläht. Da geht es in dem nicht um Gottes Erkenntnis, sondern um einfach nur Kopfwissen. Am Ende sollte niemals Lehre unser Ziel sein, sondern Gott unser Ziel sein. Aber die Lehre, gesunde Lehre ist total wichtig, führt uns in Bahnen zu diesem Gott. Aber sie bringt uns alleine keine Erkenntnis von Gott. Wir müssen uns vor Augen malen, dass Gott nicht eine Person ist, die einfach nur studiert werden will, sondern dass er eine Person ist, die geliebt werden will. Ziel ist es, dass wir in diese Begegnung mit Gott kommen. Und ihr kennt das, wenn ihr Personen kennenlernt, dann erfahrt ihr zum einen Informationen, aber was zu den Informationen dazu kommt, ist, dass man Zeit mit dieser Person verbringt. Und dann lernt man diese Person nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene. So, wir brauchen das beides, die Information und die Zeit, diese enge Beziehung mit Gott, um ihn zu erkennen. Punkt 5. Was bedeutet es, Gott zu erkennen? Gott zu erkennen bedeutet, dass man niemals an einem Punkt ist, wo man sagen kann, ich habe Gott erkannt. Ich glaube, das wird bis in alle Ewigkeit weitergehen, weil Gott so vielschichtig ist und so tief ist, dass wir nur staunen können und immer wieder neue Dinge an ihm sehen. Und jeder hat wahrscheinlich andere Offenbarungen, Erkenntnisse in seinem Leben erfahren als der andere. Und wir sollten uns jeder hat ja auch andere Dinge auf dem Herzen. Das sind Offenbarungen, die wir bekommen haben, aber Gott will uns davon mehr geben. Ein gutes Beispiel ist Mose. Ja, Mose hat diese Erfahrung am Feuerbusch gehabt, hat wahrscheinlich die krassesten Dinge mit Gott erlebt, die man sich so vorstellen kann. Teilung des Meeres, die ganzen Plagen, Feuersäule, Wasser aus dem Felsen und so weiter und so weiter. Vielleicht kennt ihr die Geschichten. Und obwohl Mose so viel mit ihm erlebt hat und Gott ihm auch schon Offenbarung gegeben hatte, betet er im 2. Mose 33, 18, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er hat einen Hunger nach mehr von Gott. Er sagt ein paar Verse vorher, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, dann brauche ich gar nicht erst loszugehen. Es ist sinnlos. Er wusste, wer dieser Gott ist und er wollte mehr und mehr ihn kennenlernen. Und das unterschied ihn auch von dem Volk Israel. Er hatte diesen Hunger nach Gott, nach seiner Ehre. Ich habe hier viele Bibelstellen, kannst du mal den nächsten Punkt machen? Viele Bibelstellen, die davon zeugen, wie unerforschlich Gottes Wege sind, wie unerforschlich sein Wesen ist. Nur ein Beispiel, Psalm 145, 3. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Und wenn da steht unerforschlich, dann ist es unerforschlich. Und dann werden wir niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, oh jetzt. Also wenn du solche Christen triffst, meide sie. Denn dann haben sie Gott nicht erkannt. Denn je mehr Gotteserkenntnis ich habe, desto mehr werde ich erkennen, wie wenig ich ihn kenne. Und wie viel da noch zu entdecken ist. So, zum letzten Punkt. Punkt 3. Wie kann ich Gott erkennen? Sehr gut, klappt immer besser. Wie kann ich Gott erkennen? Lass uns mal noch eine Bibelstelle aufschlagen, Jakobus 4. Verse 7 und 8. Jakobus schreibt da, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens sind. Seid. Mit dieser Bibelstelle will ich euch einfach zeigen, weil manche Leute manchmal schon denken, man hat ja schon alles, was man braucht, wenn man Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, dass das nicht wahr ist. Es gibt da mehr. Und Jakobus fordert uns dazu auf, uns Gott zu nahen, ihm zu begegnen, dass er sich uns naht und uns neue Dinge zeigt. Nicht irgendwelche abgespaceden Dinge, sondern dass etwas in unserem Herzen aufgeht von seiner Wahrheit. Gott kann ich erkennen, indem ich mit einer demütigen Haltung vor ihn trete. Wenn ich in einer Haltung komme und sage, ja, was willst du mir noch sagen, Gott, ich weiß da eigentlich schon alles, ich kann jede Bibelstelle sagen, werde ich Gott nicht begegnen. Es braucht eine demütige Herzenshaltung, zu wissen, dass ich ein Sünder bin und dass ich es eigentlich gar nicht verdient habe, ihm gegenüberzutreten. Und dass ich das Kreuz Christi wertschätze und dass ich weiß, es ist seine Gnade, die mich zu ihm kommen lässt. Das ist die erste Herzenshaltung, die wir an den Tag bringen sollten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je mehr ich mich auch selber erkenne, desto mehr wächst auch Erkenntnis über Gott. Und es ist halt gut, uns mit einem ehrlichen Blick zu sehen, wenn wir Gott begegnen. Das Zweite, was uns hilft, wie wir Gott erkennen können, ist, das spielt da eigentlich mit rein, ist, dass wir Furcht haben vor Gott. Dass es nicht einfach nur ein lieber Papa ist, was er auch ist, aber er ist auch unser Schöpfer. Und er kann mit einem Wort die ganze Welt auslöschen. Und in Sprüchen 1,7 ermahnt uns Salomo, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn wir keine Gottesfurcht haben, werden wir auch keine Gotteserkenntnis haben. Dritter Punkt, der wichtig ist, wie man Gott erkennen kann, ein sehr wichtiger, Zeit. Habe ich da jetzt keine Bibelstelle mitgebracht, aber es ist wahr. Um Gott zu erkennen, brauchen wir Zeit. Ich habe es vor uns gesagt, wir werden eines Tages bis in alle Ewigkeit vor Gott sein, in seiner Gegenwart. Aber warum sollte Gott uns bei sich haben wollen, wenn wir hier auf dieser Erde uns nicht dafür interessieren, wer Gott eigentlich ist? Es zeigt ein Stück weit unsere Herzensmotivation. Wollen wir in den Himmel, ja, weil es da schön ist, oder wollen wir in den Himmel, weil Gott dort ist? Und weil er unser Lohn ist. Und es ist auch ganz logisch, dass wir viel Zeit brauchen, um Gott zu erkennen. Denn je komplexer ein Objekt ist, ein Geschöpf ist, desto mehr Zeit brauche ich, um es kennenzulernen. Ja, wenn ich eine neue Kaffeemaschine habe, brauche ich einen Tag, einmal anmachen, einmal kurz die Bedienungsanleitung lesen und dann weiß ich, wie das funktioniert. Und alles erklärt sich von selbst. Und es ist nicht kompliziert, ich muss da nicht viel Zeit reingeben, um meine Kaffeemaschine kennenzulernen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel etwas Mathematisches oder was aus der Chemie oder Physik, ihr kennt das vielleicht noch alle aus der Schule, also das war nie meins. Ich hatte nicht diese Ruhe, mich da so viel mit zu beschäftigen, aber ich habe erkannt, wenn ich mir nicht Zeit dafür nehme, ich habe es dann mit meinem Abi, Mathe-Abi gemerkt, ich habe kaum Zeit mir dafür genommen und die Note war dementsprechend richtig schlecht. Ich hatte aber auch schon die Hoffnung aufgegeben. Aber so etwas braucht viel Zeit, Mathematik und all diese Dinge, damit ich sie verstehe, weil es viel komplexer ist als eine Kaffeemaschine. Und was ist aber das komplexeste Wesen in diesem Universum? Es ist Gott. Und trotzdem nehmen wir uns so wenig Zeit und denken, einmal kurz Losung lesen und dann habe ich Gott erkannt. Das funktioniert nicht. Aber wir müssen das wollen, sonst wirst du dir diese Zeit nicht nehmen. Und es ist möglich, sich diese Zeit zu nehmen. Also wer jetzt Ausreden sucht, ich weiß, wir sind alle viel beschäftigt, aber man kann sich diese Zeiten einräumen in seinem Alltag. Der vierte Punkt, der natürlich wichtig ist, habe ich die ganze Zeit schon draus zitiert, muss ich eigentlich auch nicht viel zu sagen, ist das Wort Gottes. Lest das Wort Gottes. Das ist der Weg, der Kanal, dass wir Gott begegnen können. Dass wir sagen können, Gott, du sagst es ja in deinem Wort, so bist du. Ich will das sehen in meinem Herzen, dass du so bist. Dass es Auswirkungen hat auf eben mein Handeln, mein Denken, all diese Dinge. Und ich möchte dich einfach mal ermutigen auch, zum einen, das will ich noch sagen, das ist ganz wichtig. Viele Christen basteln sich an Gott aufgrund von Erfahrungen. Und die sagen, ich habe das und das erfahren, ist mir egal, was das Wort Gottes sagt. Ich habe andere Erfahrungen gemacht, also kann das nicht wahr sein. Meistens sind das Verletzungen. Viele Christen landen dann fallen komplett vom Glauben ab oder haben ein ganz, ganz komisches Gottesbild. Aber das Entscheidende ist, nicht die Erfahrungen sollten unser Gottesbild prägen, sondern das Wort Gottes. Und unsere Erfahrungen prägen oder bestätigen das Wort Gottes. Weil sonst kommt man ganz schnell auf ganz krumme Wege und komische sektierische Gruppen sind nicht weit entfernt. Deswegen nehmt das Wort Gottes als eure Grundlage. Und ganz spannend ist, lese ich jetzt nicht vor, aber lest euch mal 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 21 durch. Das ist mir früher nie so aufgefallen, aber es ist einer der stärksten Belege, warum das Wort Gottes für uns so wichtig ist. Dort beschreibt Petrus, wie er Jesus gesehen hat auf dem Berg der Verklärung und seine Herrlichkeit. Und man denkt, krass, also krasser geht's ja nicht. Also allein diese Erfahrung müsste er reichen, um sein ganzes Leben drüber zu schwärmen. Und Petrus beschreibt diese Erfahrung dort, sagt dann aber, deshalb schaut auf das Wort Gottes, schaut auf die prophetischen Worte. Und ich finde das so erstaunlich, dass halt Petrus dem Wort Gottes da so einen großen Wert gibt, obwohl er diese Erfahrungen hatte auf diesem Berg der Verklärung. Das Wort Gottes ist so wichtig für uns. Ein 5. Punkt ist, denke ich, auch allen klar, Gebet. Mose hat gebetet, zeig mir deine Herrlichkeit, ihr könnt solche Dinge als Grundlage nehmen oder diesen Psalm 27,8, was ich am Anfang vorgelesen habe. Dein Angesicht will ich suchen, oh Herr. Und das als Grundlage nehmen. Ihr müsst gar nicht selber euch viele Dinge überlegen, als Grundlage nehmen und dann daran reinzugehen und darüber zu beten, die Dinge auszubeten und zu schauen, was Gott tut. Nächster Punkt. Aber allein das, allein Bibellesen und Gebet, da sind wir so viel in Aktivitäten und wir wollen ja auch Gott Raum geben. Deswegen ist das auch etwas, was immer mehr vergessen wird in unseren christlichen Kreisen. Das Thema Meditation ist ein doofer Begriff, weil das ja zerstört ist durch Buddhismus und so weiter. Aber in Psalm 1 steht das, dass der Psalmist nachsinnt über das Wort Gottes. Das ganze Jahr, Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht. Und das ist es, was wir brauchen. Nachzusinnen, zur Ruhe zu kommen, auch mal nur ein Vers zu nehmen und eine halbe Stunde, eine Stunde sich Zeit zu nehmen und darüber nachzusinnen. Weil genau das auch Einwirkungen hat auf unsere Gedanken, auf unsere falschen Gottesbilder und sich etwas festsetzt in uns. Vorletzter Punkt. Wir brauchen, um Gott zu erkennen, Gott selbst. Das ist der wichtigste Punkt von allen. Wenn wir denken, dass wir aus unserer eigenen Kraft heraus, indem wir einfach jetzt diese Dinge tun, die wir uns jetzt hier vielleicht aufgeschrieben haben, wir brauchen Gott selbst, dass er sich uns offenbart. Und das muss unsere Grundherzenshaltung sein, eben diese demütige Haltung. Gott, zeig dich mir. Wenn du dich mir nicht zeigst, kann ich dich nicht erkennen. Eine Stelle als Beispiel. Jesus sagt in Matthäus 11, 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Schwarz auf weiß. Es braucht Jesus, es braucht den Geist Gottes, wie ihr es auch nennen wollt, um Gott selbst zu erkennen. Und das ist ganz wichtig, weil genau das bewahrt uns vor Kopfwissen und all diesen Dingen. Ich habe da noch mehrere Bibelstellen rangeschrieben. Schaut sie nach, lest sie euch durch und sinnt darüber nach und nehmt das mit ins Gebet. Und eine allerletzte Sache, wie wir Gott erkennen können, unser Leben, unser Alltagsleben lässt uns Gott erkennen. Das können schöne Momente sein, Momente der Freude. Häufig ist es nur so, dass wenn wir schöne Dinge erleben, freudige Momente haben, dass wir Gott eher vergessen. Und das ist, glaube ich, sogar viel mehr die leidvollen Momente in unserem Leben sind, die uns die größten Offenbarungen über Gott preisgeben. Wenn Leid in dein Leben tritt, und vielleicht bist du in so einer Situation, helfen nicht mehr diese Fragen, wie handle ich jetzt richtig, was muss ich alles tun, was habe ich falsch gemacht und all diese Fragen, sondern die Frage nach, wer ist Gott? Und da habe ich auch ein biblisches Beispiel dazu. Und ihr kennt das sicherlich alle und das ist Hiob. immer wieder sagen Christen, ja, Hiob hat Dinge doch definitiv falsch gemacht, deswegen ist ihm das passiert. Aber wir können am Anfang des Hiobsbuches lesen, dass nichts Falsches an ihm gefunden werden konnte. Und dass Gott es zugelassen hat, dass Hiob etwas passiert. Und da könnten wir anfangen, warum? Warum lässt Gott das hier einen Gerechten geschehen? Und das stellst du dir vielleicht auch in deinem Leben, diese Frage. Warum geschieht mir das, der ich doch eigentlich dich liebe, Jesus, der ich dir nachfolge? Aber das Entscheidende ist, worauf das alles hinausgelaufen ist am Ende bei Hiob. Ja, wir sagen immer, Hiobs Botschaft wird eher als was Negatives in unserer Gesellschaft gesehen, aber eigentlich ist die Hiobs Botschaft eine schöne Botschaft. Denn am Ende vom Buch Hiob sagt er selbst, vom Hörensagen, Kopfwissen, hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Demut ist die Folge von Gottes Erkenntnis. Hiob hat in dieser Situation nach diesen Leiterfahrungen Gott erkannt. Und das Interessante ist aber, die Antwort Gottes auf all das Leid, was Hiob erfahren hat, ist nicht eine Erklärung, was die ganzen Freunde von Hiob versucht haben, warum es passiert ist, sondern die Antwort von Gott ist eine Offenbarung von sich selbst. Und wollen wir resistent werden wollen auf die leidvollen Erfahrungen, auf dieses Leben in dieser Welt, die noch immer gefallen ist, brauchen wir eine Erkenntnis Gottes, um in den schweren Phasen des Lebens festzustehen. Die schlimmen Dinge, die Hiob erlebte, brachten etwas viel Besseres hervor. Am Ende Gottes Erkenntnis. Und das ist es, was ich uns wünsche. Und es waren jetzt viele Informationen und ihr wisst, Kopfwissen alleine bringt uns keine Gotteserkenntnis. Und ich will euch wirklich ermutigen, nehmt das mit nach Hause. Schaut euch die Stellen an, wir gehen da ja dann auch in Zukunft durch einige Eigenschaften durch und betrachtet Gott. Nehmt euch Zeit für ihn und erkennt ihn. Aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Gotteserkenntnis lässt es sich ganz anders ihm nachfolgen. Als wenn wir tun. Gott will uns Freude geben. Sein Angesicht ist Freude in Fülle vor seinem Angesicht. Ich will noch beten. Gott, du bist so unerforschlich. Du bist so groß, zu groß für unsere Gedanken. Wie es auch Paulus betet in Römer 11, dass deine Erkenntnis unsere Erkenntnis übersteigt und dass sie so tief ist und wir es nicht fassen können. Und dennoch forderst du uns auf, dich kennenzulernen, weil du dich uns offenbaren willst und weil du eine Person bist, ein Wesen bist, wo unsere Erkenntnis kein Ende findet, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du dieses Verlangen in uns erwächst nach dir. Nicht zuallererst nach der richtigen Lehre, nach den richtigen Gebetsformen, nach dem richtigen Lobpreisen, all diese Dinge, die auch gut sind, sondern dass wir zuallererst nach dir suchen, Herr. Und dass wir uns nach einer Beziehung zu dir ausstrecken, die nicht irgendwie nur formal ist und eben im Kognitiven stattfindet, sondern die ja auch auf der emotionalen Ebene stattfindet, die in unserem Herzen stattfindet, die tiefer geht als in unser Gehirn, Herr. Herr, schenke dieses Verlangen in unser Herz. Wir sind von dir abhängig. Aber ich bin der festen Überzeugung, Herr, wenn wir Einblicke bekommen in deine Herrlichkeit, Einblicke bekommen in deinem Wesen, dass wir nicht unverändert daraus hervorgehen. So wie Jakob, der mit dir gerungen hat und er gesagt hat, ich lasse dich nicht ziehen, ehe du mich segnest. Und es hat sein Leben verändert, Herr. Und wir wünschen uns und sehnen uns nach diesen Begegnungen mit dir, Gott. Auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn es hart ist, auch wenn es Zeit in Anspruch nimmt und wir vielleicht nicht so diese Durchbrüche erleben, die wir in unserer Gesellschaft, ja, wo alles so schnell geht, immer erwarten, Herr, sondern dass du uns Treue gibst, auf dich zu schauen und dass du es uns ins Herz legst, dass du unsere Freude bist, dass du unser Lohn bist und dass du vor allem anderen stehst, Herr. Wir lieben dich, wunderbarer Jesus. Wir heben deinen Namen und danken dir, dass du jetzt auch mit uns gehst und dass du mit jedem von uns gleich gegenwärtig bist. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.
Und Schmach begann, da fängt an.